Das NDR 2 Update um 5 mit Karl Schreiber.
Nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle laufen die Ermittlungen. Und Mitglieder der rechten Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle müssen mehrere Jahre ins Gefängnis. In der vergangenen Nacht hat eine Drohne am Flughafen Leipzig-Halle den Betrieb lahmgelegt. Außerdem ist eine Frachtmaschine nach dem Start mit einem unbekannten Objekt zusammengestoßen, konnte aber später sicher in Hannover landen. Nach dem Vorfall ermittelt jetzt die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden zu den möglichen Hintergründen. Und auch Bundesinnenminister Dobrindt hat wegen des Vorfalls am Flughafen seinen Sommerurlaub unterbrochen. Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte. Was weiß man zu der Drohne, die man dort am Flughafen gefunden hat?
Naja, die lag da neben der Start- und Landebahn. Das ist so ein Quadrocopter mit 4 Rotoren. Und an dem ist offensichtlich Sprengstoff befestigt und wohl auch ein Zünder. Das sind die ersten kriminaltechnischen Ergebnisse, die die Bundespolizei mit Spezialkräften, also so einem Art Bombenentschärfungskommando, schon am frühen Morgen ermittelt hat. Da ist man sich sicher. Und was nicht sicher ist, das ist, wozu das Ganze hätte da sein sollen. Da gibt es natürlich die Spekulation, dass es ein Anschlag auf den Flughafen hätte sein können oder auf zum Beispiel ukrainische Frachtmaschinen in der Nähe. Aber das ist alles Spekulation. Klar ist eben nur, diese Drohne mit dem Sprengstoff, die ist gefunden worden.
Die Ermittlungen laufen, aber gibt es schon Hinweise, wer hinter der Drohne stecken könnte?
Nein, da gibt es keine Hinweise. Da gibt es auch niemand, der im Augenblick verdächtigt wird, diese Drohne gesteuert zu haben. Und das ist natürlich etwas, was die Polizei ganz besonders interessiert. Spekulieren kann man kräftig, aber gesicherte Erkenntnisse gibt es nicht.
Es ist ja auch eine Frachtmaschine dann durchgestartet und woanders gelandet. Was weiß man zu dem Vorfall?
Ja, das ist gewesen, weil man die erste Drohne gefunden hatte. Der Flughafen war gesperrt, diese Frachtmaschine von DHL musste durchstarten, ist nach Hannover umgeleitet worden. Und dann ist sie offensichtlich wenige Kilometer hinter dem Flughafen Leipzig mit irgendetwas in der Luft zusammengestoßen. So, und da gehen jetzt wieder die Fragen los. Das könnte eine weitere Drohne gewesen sein. Ursprünglich war auch von 2 Drohnen die Rede. Das könnte theoretisch auch ein Vogel oder etwas anderes, was irgendwie in der Luft noch unterwegs war, gewesen sein. Hier laufen die Ermittlungen. Da es aber die Sichtung einer zweiten Drohne gab und da, nach dem, was ich gehört habe, jetzt keine Federn oder irgendwie anderen Spuren für einen Vogelschlag gefunden worden sind, liegt die Vermutung nahe, es könnte eben tatsächlich noch eine Drohne und eine weitere Kollision gewesen sein.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Drohnen in der Nähe von Flughäfen gesichtet worden sind. Gibt es Ideen, wie man Flughäfen in Deutschland besser vor Drohnen schützen kann?
Ja, Ideen gibt es eine Menge, Technologien gibt es eine Menge. Es ist nur ausgesprochen schwer, gerade bei einem so großen Flughafen wie Leipzig-Halle, so etwas halbwegs flächendeckend hinzubekommen. Und es ist ausgesprochen schwierig, Drohnen abzufangen. Das sehen wir ja aus den zahlreichen Schilderungen, die es auch vom Kriegsverlauf in der Ukraine gibt. Also machbar ist das alles. Gerade bei einem Gebiet wie einem Flughafen ist es nochmal besonders schwierig und auch tückisch, weil da ja auch regulärer Flugverkehr ist. Aber wie wir jetzt heute Morgen gesehen haben, jedenfalls in diesem Fall, hat nichts von dem, was es gibt, in irgendeiner Form geholfen.
Danke, Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperte. Sie haben im Jahr 2024 einen Brandanschlag auf ein Kulturhaus in Brandenburg verübt und Sie haben versucht, eine Asylbewerberunterkunft in Thüringen mit Pyrotechnik in Brand zu setzen. Dahinter steckt die Terrorgruppe Letzte Verteidigungswelle. Das Oberlandesgericht Hamburg hat 7 Mitglieder und einen Unterstützer dieser Terrorzelle heute zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Elke Spanner, NDR 2 Hamburg, du warst heute im Gerichtssaal mit dabei. Wie haben die Richter ihre Urteile begründet?
Ja, sie haben sie damit begründet, dass die Angeklagten eben bis auf einen alle Mitglieder in dieser Terrorzelle der sogenannten Letzten Verteidigungswelle gewesen seien. Und der letzte war nicht Mitglied, aber immerhin noch Unterstützer. Und einige waren ja auch schon losgezogen, tatsächlich hatten diese Brandanschläge begangen, beziehungsweise das versucht oder geplant. Und deswegen wurden 3 von ihnen auch sogar wegen versuchten Mordes verurteilt.
Einige Mitglieder der rechtsextremen Terrorzelle waren zum Zeitpunkt der Tat ja noch minderjährig. Welche Rolle hat das in dem Prozess gespielt?
Ja, das hat schon eine relativ große Rolle gespielt. Zum einen wurde deswegen der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Also nur zur Anklageverlesung im März durften wir rein und dann wieder heute das erste Mal zum Urteil. Und es hat auch insofern die Rolle gespielt, als alle Angeklagten nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden. Da sind die Strafen ja doch sehr andere und eben auch sehr viel geringere, als es bei Erwachsenenstrafrecht der Fall wohl gewesen wäre.
Und wie hat sich die Gruppe bei ihren Taten organisiert?
Die haben sich über Chatgruppen organisiert. Also gegründet wurde die Gruppe offenbar von zwei jungen Männern aus Mecklenburg-Vorpommern. Die waren heute so als die Redelsführer auch bezeichnet worden. Die haben das gegründet und haben dann so Chatgruppen aufgesetzt. Und da haben sich dann halt andere mutmaßliche Neonazis aus anderen Bundesländern angeschlossen. Und darüber haben sie auch ihre Anschläge, die sie begangen oder geplant haben, organisiert und vorbereitet.
Wenn man jetzt nochmal zurückschaut, was die Gruppe für Taten begangen hat, wie gefährlich war die Organisation im Rückblick?
Also zum einen natürlich schon insofern gefährlich, als die Täter und die Mitglieder wirklich sehr entschlossen waren. Auf der anderen Seite hat aber die Richterin, die Vorsitzende, heute auch gesagt, dass die Gruppe auf eine andere Art auch sehr dilettantisch und jugendlich vorgegangen sei. Und sie hätten auch keine Finanzierung gehabt. Und da gab es zum Beispiel die Begebenheit, dass sie für einen geplanten Anschlag eigentlich eine Kugelbombe kaufen wollten. Die hätte aber 38 Euro gekostet. Das war der Gruppe zu viel, zu teuer. Deswegen haben sie die dann doch nicht gekauft. Also das zeigt, dass sie bei aller Entschlossenheit einfach nicht so richtig wussten, wie sie da vorgehen sollen. Glücklicherweise muss man sagen, dass dann ja doch nicht so wahnsinnig viel passiert ist.
Danke, Elke Spanner, NDR 2 Hamburg. Noch sind viele von uns in den wohlverdienten Sommerferien. Aber der Wahlkampf zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September, der hat schon ordentlich Fahrt aufgenommen, auch online. Sicherheitsbehörden warnen, Russland lässt dort Falschinformationen und Fake-Videos verbreiten, um die Landtagswahl zu beeinflussen. Es geht um gezielte Kampagnen, mit denen deutsche Politiker diffamiert werden. Das Tückische daran ist, dass diese Videos oft wirken, als kämen sie von seriösen Nachrichtenseiten wie der Tagesschau, ZDF Heute oder dem Spiegel. Markus Sambale, NDR 2 Berlin. Wer ist denn Ziel dieser Kampagne?
Der Zeitpunkt ist natürlich verdächtig. Jetzt gut einen Monat vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Das macht aus Sicht der Behörden deutlich, es geht wohl darum, die Stimmung vor den Wahlen zu beeinflussen. Und es sind zunehmend auch Politiker und Politikerinnen aus kleineren Städten und Gemeinden, über die diese komplett erfundenen Dinge behauptet werden. Bemerkenswert ist, die deutschen Ministerien und Geheimdienste, die diese Videos auswerten, die kommen zu dem Schluss, es trifft alle Parteien außer der AfD und dem BSW. Für die Behörden auch ein Anhaltspunkt, dass die Kampagne aus Russland gesteuert ist, dass also die Parteien attackiert werden, die die Ukraine unterstützen und dass die Parteien geschont werden, die eine russlandfreundliche Politik vertreten.
Und wie läuft die Kampagne genau ab?
Es sieht alles nach einer gezielten Desinformationskampagne aus und die Behörden sagen, es spricht alles dafür, dass Russland dahinter steckt. Dass der russische Staat das zwar nicht alles selbst macht, aber eben steuert. Das ist wohl ein kompliziertes Geflecht aus staatlichen Stellen, aus Geheimdiensten und privaten Firmen, die am Ende mit dieser Desinformation auch richtig Geld verdienen. Immer öfter wird auch KI eingesetzt, damit lassen sich dann in kurzer Zeit noch mehr Videos mit falschen Behauptungen herstellen und verbreiten. Solche Kampagnen gibt es schon länger, auch vor der Bundestagswahl im letzten Jahr wurde das beobachtet. Die deutschen Behörden sagen, das ist auch Teil des hybriden Krieges, den Russland gegen Deutschland und andere Länder führt. Dass also versucht wird, mit Cyberangriffen und solchen Kampagnen auch Einfluss zu nehmen, statt mit militärischer Gewalt.
Und wenn ich jetzt im Internet unterwegs bin, wie kann ich solche Fake-Videos erkennen?
Auf den ersten Blick ist das gar nicht so leicht. Die gefakten Videos sind technisch gut gemacht, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man doch kleine Dinge, die nicht ganz stimmen. Das Logo, das Design des Mediums, die Schriftart, vielleicht ist auch der Text ein bisschen holprig. Der Tipp ist also erstmal misstrauisch sein und immer fragen, kann die Geschichte stimmen? Woher genau kommt dieses Video? Und gibt's andere Medien, die darüber berichten? Und um sicher zu gehen, sollte man auch gucken, ob sich das Video auf dem offiziellen Account dieses Mediums, dieses Senders, dieser Zeitung findet. Wenn nicht, dann spricht viel dafür, dass es gefälscht ist.
Danke für die Infos nach Berlin, Markus Sambale.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.